Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist echt schön, hier zu sein. Vielen Dank für den Lobpreis. Wir sind heute etwas männerlastig im Dienst, aber das ist nur, weil wir unsere Frauen freisetzen für Dienste und auch gerade dieses große Chorprojekt. Das ist echt eine tolle Sache, dass da auch einige aus unserer Gemeinde, auch viele Frauen mit am Wirken sind. Herzenstausch war die Überschrift, die ich meiner Predigt gegeben habe. Und ich habe festgestellt, meiner Predigt, als ich so den Text aufs Herz gelegt bekommen habe, das schaffe ich gar nicht alles an einem Tag. Also fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar möchte ich mit uns aus dem 1. Petrusbrief die Verse 3 bis 5 lesen. 1. Petrusbrief im Neuen Testament, ziemlich weit hinten. 1. Petrusbrief 1, die Verse 3 bis 5. Okay, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glauben, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Soweit das Wort Gottes für heute Morgen. Jesus, ich bete dich, dass es in unsere Herzen Hoffnung und Glauben schenkt, dass wir begreifen, wie uns das der Joachim auch so plastisch deutlich gemacht hat, was dein Herzschlag für uns ist, was die gute Botschaft in uns bewirken soll und mit welcher Perspektive, in welchem Ausblick wir unser Leben leben dürfen. Amen. Gepriesen sei Gott, so fängt dieser Vers 3 an. Gepriesen. Manch einer sagt sich vielleicht, auf das Liedersingen im Gottesdienst kann ich schon verzichten. Das gefällt mir nicht so. Aber es geht gar nicht um das Liedersingen. Es geht nicht um den Stil. Es geht nicht darum, haben wir ein vollbesetztes Lobpreisteam? Sind's mehr die alten Hymnen, die wir singen? Sind's mehr die neuen Chorusse? Ist es laut und fetzig? Ist es leise und getragen? Darum geht's gar nicht. Es geht darum, preisen wir von Herzen Gott, der Herr oder Gott unseres Herrn Jesus Christus. Preisen ist mehr als singen oder als beten, zum Beispiel das Vater unser beten oder ähnliche Gebete. Preisen ist viel mehr. Es geht, oder Gott legt Wert auf, und jetzt achtet mal darauf, werde ich jetzt in euch eine, wahrscheinlich gleich nicht im ersten Augenblick eine Zustimmung erfahren. Gott legt nämlich Wert auf qualitativ hochwertigen Lobpreis. Aber seine Qualitätsmerkmale sind andere wie unsere Qualitätsmerkmale. Es geht nämlich nicht darum, well performed, würden die Amerikaner oder die Engländer sagen. Es geht nämlich nicht darum, dass es gut vorgetragen ist, sondern es geht darum, preisen wir von Herzen unseren Gott. Er hat ganz andere Qualitätsmerkmale. Preisen wir ihn mit einem Lied, mit unseren Talenten, mit vielen Worten, oder preisen wir ihn von ganzem Herzen? Auch wenn der Lobpreis eigentlich schon ganz zu Ende ist, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, wenn wir nicht mehr auf Sendung sind. Immer wieder mache ich Beobachtungen in unterschiedlichen Begebenheiten und habe das ja auch selber über viele Jahre so gemacht oder erlebt. Man hat gesagt, ach komm, lass uns doch ein Lied spielen. Und dann wurde dann ein Lied runtergeschmettert. Gerade vorgestern hat ein guter Freund von mir erzählt, David, wir können uns noch so dran erinnern, als wir zu dir zum Beten gekommen sind, du die ersten Gitarrengriffe konntest und dann hast du gesagt, komm, lass uns ein Lied singen. Und ich so, Ehre sei dem Vater. Und dann, also hauen wir das Lied quasi raus und das verklingt. Und wir sind schon wieder woanders im Gespräch oder kichern oder lachen oder reden über was ganz anderes oder Fußballergebnisse. Das fühlt sich für Gott eigentlich so an, als wäre ich mit meiner Frau in romantischer Stimmung, getragene Musik, Kerzenlicht. Ich streichel sie, ich küsse sie. Und auf einmal mache ich das Licht an, schneuz mir die Nase, gehe aufs Klo, was auch immer, und dann mache ich das Licht aus und auf einmal wieder so diese, will ich da wieder einhaken. In diese Atmosphäre, in diese sinnliche Stimmung von vorher. Also ich kann euch sagen, ich glaube, dass keine Frau das zweimal mitmacht. Und ich glaube auch kein Mann. Und bei Gott denken wir manchmal, das geht nur, solange wir in dem Lied drin sind und Herr, wir erheben dich und wir freuen uns oder unser Anliegen ist es, dir eine Freude zu bereiten und denken uns dann danach, aber was hat denn der schon wieder an im Gottesdienst, guck mal, wie der aussieht, ach, der kommt zu spät und ach, was muss ich jetzt noch alles noch machen, wenn wir heimkommen, das und das und das und ja, hoffentlich kommt mein Mann heute nicht so spät nach Hause und so weiter. Nein, ganz da sein. Gepriesen sei Gott. Das hat mehr zu tun als nur das Lied, der Moment, das Singen. Mariah Carey, für alle die Jungen, die nicht mehr kennen, das war die Lady Gaga vor 15, 20 Jahren, nicht ganz so flippig, aber so bekannt. Und die hat dann auch irgendwann nochmal die schönsten Weihnachts- oder Gospellieder aufgenommen, gesungen. Unheimlich toll. Aber ihr Lebensstil, ihre Art, mit Gott umzugehen, hat ihr nicht gestimmt. Well performed, aber nichts dahinter. Gepriesen sei Gott. Und da stellt sich mir die Frage, wofür preisen wir denn Gott? In seinem großen Erbarmen, so sagt es dieser Schrifttext, den wir vorhin gelesen haben, hat Gott uns ein neues Leben geschenkt. Eigentlich habe ich das jetzt schon viel zu langweilig vorgetragen. Und eigentlich müsste in dem Moment, wenn ich das sage, wir voller Begeisterung aufspringen und sagen, was für ein Hammer, Halleluja. In seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Danke, ihr habt gut mitgespielt. Wir sind von Neuem geboren und haben Hoffnung, die sicher ist. Erbarmen, das klingt nach Verschenken, nicht nach Verdienen. Nach Verschenken, nach etwas geschenkt bekommen, das habe ich mir nicht verdient. Wenn zum Tode Verurteilte begnadigt werden, dann ist die gute Führung nur ein sichtbares Zeichen, der hat die Gnade verdient. Aber nicht in Form von, der hat, wenn ich jemand umgebracht habe und ich würde in Amerika in eine Todeszelle sitzen und auf den elektrischen Stuhl warten oder Giftspritze, was auch immer, ich kann mit, ob ich jahrelang mich ehrenamtlich für bessere Gefängnisbedingungen oder was auch immer eingesetzt hätte und hilfsbereit und lernfähig gewesen wäre, könnte mit keinem guten Werk das Vergehen wieder gut machen. Der Tote wäre nach wie vor tot. Es wäre nach wie vor ein so ein schweres Verbrechen, dass ich eigentlich keine Gnade verdient hätte. Die gute Führung gibt eigentlich nur, macht nur etwas sichtbar. Mensch, ich möchte dem noch mal eine neue Chance geben. Ich möchte, dass sein Leben jetzt nicht zu Ende geht. Er soll eine andere Perspektive haben. Vielleicht sogar, weil er Familienvater ist oder was auch immer. Gnade, Erbarmen, das klingt nach Verschenken. Du hast es nicht verdient, aber ich möchte dir eine neue Chance geben. Und das ist so verrückt, als wir müssen nur heutzutage die Nachrichten anschauen. Ich bin schockiert, als wir gestern in den Nachrichten hörten, so schlimm wie gestern war es noch nie in Syrien, was da passiert ist. Jetzt wissen wir noch nicht mal, wie die politischen Zusammenhänge sind. Da wage ich auch gar kein Urteil. Es wundert ja nur, dass du denkst, und die ganze Welt steht machtlos und tatenlos davor und weiß nicht, wie sie den Konflikt lösen können. Und warum auch immer Russland und China sagen, wir können das so nicht unterschreiben, wo ich denke, okay, ich kenne die Hintergründe nicht, wir kriegen auch nur einseitige Berichterstattung. Aber wir schauen machtlos und tatenlos zu, was da passiert. Und Gott sieht die gleiche Welt mit dem dramatischen Blick, dass er alles bis ins Kleinste, bis ins Herzen hinein von jedem Menschen kennt. Und er würde, und eigentlich sagte Gott, ihr habt es zwar alle nicht verdient, aber ich gebe euch trotzdem eine neue Chance, eine neue Perspektive. Wodurch schenkt Gott uns sein Erbarmen? So dass wir von Neuem geboren werden sollen. Nicht durch unseren Verdienst oder unserer guten Führung oder irgendwas, was wir geleistet haben. Wir wissen, in Epheserbrief 2, Vers 8 und 9 steht, durch eigene Leistung können wir bei Gott nichts verdienen. Wir müssen uns das immer wieder, auch als Nachfolger Jesu, immer wieder vor Augen führen. Ich mache nicht, was ich mache, um gut vor Gott dazustehen oder vor Menschen, sondern weil ich gut bei Gott dastehe, bin ich bereit, etwas zu machen und mich einzubringen. Weil Gott mich begnadigt hat, nicht damit er mich begnadigt. Nicht unser eigener Verdienst, unsere gute Führung oder irgendwas, sondern durch die Auferstehung seines Sohnes von den Toten. Oh, jetzt müssen wir logisch vorgehen. Das überrascht jetzt vielleicht uns, weil wir manchmal denken, wenn ich in die Gemeinde gehe, muss ich ja mein Gehirn abschalten, eine Garderobe abgeben und muss jetzt einfach alles glauben. Nee, jetzt wollen wir mal logisch vorgehen. Wenn jemand von den Toten auferstanden ist, dann heißt das doch, dass er also tot war und jetzt lebt. David, das wird jetzt schwer mit der Logik. Logisch ist doch eher, dass jemand lebt und jetzt tot ist. Oder dass jemand lebte und jetzt tot ist. Ja, richtig. Aber das ist irgendwie auch nicht logisch, weil dann gehe ich davon aus, dass es selbstverständlich ist zu leben. Könnt ihr mir folgen oder ist nur für mich in der Logik eine Unlogik? Also, meine Logik oder die Logik der Bibel, das ist nicht immer das Gleiche. Also, die Logik der Bibel sagt, da war jemand tot und der lebt jetzt und deswegen haben wir eine neue Perspektive. Wie unsere Logik sagt, nee, wenn jemand lebt und ein stirbt, ist er tot. Aber für mich ist es auch nicht logisch, weil dann gehe ich davon aus, dass das Leben ja selbstverständlich ist. Und hier versuche ich mit uns mal etwas herauszuarbeiten. Es ist so, dass du und ich am Leben sind, ist schon gar nicht selbstverständlich, sondern das ist schon ein Geschenk. Das ist schon geschenkt worden. Ich kenne mich jetzt da nicht aus, da wären jetzt wahrscheinlich irgendwelche Mediziner mir hilfreich, wie hoch die Gewinnchance ist, beim Lotto zu gewinnen. Gestern waren 9-10 Millionen im Lotto. Okay. Ich weiß aber jetzt auch nicht, also was hat es mit einem Mediziner zu tun? Ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, dass genau ich durch die Zeugung meiner Eltern entstanden bin. Die von den ganzen Samen, die sich unterwegs auf den Weg machen, das ist schon ein Lottogewinn. Weißt du, dass du und ich hier am Leben sind, das ist schon ein Lottogewinn. 6 Richtige mit Superzahlen, allem drum und dran. Das ist doch ein Hammer. Das ist schon gleich gar nicht selbstverständlich. Also fangt jetzt wieder unsere Logik da an, dass wir am Leben sind, hat damit zu tun, dass jemanden es auf dem Herzen hatte und gesagt hat, du Mensch, ich möchte, dass du lebst. Für die Kinder unter uns, ihr wisst ja, warum wir alle einen Bauchnabel haben. So einfach, als Gott uns geschaffen hat. Und dann hat er gesagt, du bist fertig. Zurück zu meiner Aussage. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, sind wir von Neuem geboren. Warum war denn Jesus tot? Warum ist er denn gestorben? Weil er zum Tode verurteilt wurde. Und warum wurde er zum Tode verurteilt? Ich dachte immer, dass er doch sündlos war. Stimmt ihr mit mir überein? Jesus war doch eigentlich sündlos, oder? Falsch. Jesus war überhaupt nicht sündlos. Jesus hatte so viel Sünde zu tragen. Er war nicht sündlos, als er starb, sondern er trug meine Sünde, er trug deine Sünde. Das konnte er aber nur deswegen, weil er ein sündloses Leben geführt hat. Gestorben ist er wegen der Sünde. Warum ist er also zum Tode verurteilt? Das war keine Intrige, das war kein ihn loswerden. Es war die Sünde, die er auf sich genommen hat. Ihr glaubt gar nicht, wie groß seine Sünde war. Keine eigene natürlich, er trug unsere. Jesaja 53, Abvers 4b, da lesen wir. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen, erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir müssen das verstehen. Über die Jahre haben wir alle einen riesen Schuldenberg aufgehäuft. Da ist das, was Griechenland hat, ist wirklich Kindergeburtstag gegeben. Das ist Pillepalle. Was du und ich über die Jahre an Schuldenberg aufgehäuft haben. Da ist die ganze Finanzkrise, die in Europa uns scheinbar lähmen will, nichts dagegen. Jedes verletzende Wort, jedes neidvolle Handeln, überall, wo ich gelogen und betrogen habe, alles, was mir und anderen zum Schaden geworden ist, alles drückt als Schuldenlast auf mein Herz und macht es so krank und irgendwann wird es aufhören zu schlagen. Das ist die logische Konsequenz, dass die Sünden und die Schuldlast irgendwann unser Herz so mürbe und kaputt macht, dass wir den Tod stellen wir dann fest, wenn kein Puls mehr da ist. Das Herz ist tot. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt jemand und bietet mir an, gib mir dein durch Sünde unheilbar erkranktes Herz und nimm dafür mein starkes und gesundes Herz. Jeder, der eine Herztransplantation, also ich kenne persönlich nicht so viele, aber jeder, der so eine Herztransplantation hinter sich hat, ist zumindest das, was ich höre, ist, dass sie sagen, mein erster Geburtstag war dann und dann und mein neues Geburtsdatum ist, als ich dieses neue Herz bekommen habe. Eine neue Chance, ein neues Leben, eine neue Perspektive. Jeder spricht von einem neuen Leben, von neuem geboren. Man kann nicht das kranke Herz neben dem gesunden lassen, das funktioniert nicht. Wir müssen das kranke Herz Jesus geben, nur dann kann er uns das Gesunde geben. Und das ist, wenn die Leute irgendwie erzählen, ja, ich bin christlich oder ich glaube jetzt auch irgendwie, der Knackpunkt ist, wir müssen von Neuem geboren werden. Und das tun wir, wenn wir zu Jesus sagen, nimm du mein krankes und dem Tod geweihtes Herz und nimm das, geh mit diesem Herz in den Tod und schenk mir dein lebendiges Herz, dein gesundes Herz, das nicht aufhört zu schlagen für die Ewigkeit. Wir müssen das kranke Herz Jesus geben. Und wenn wir Jesu Herz in uns haben, haben wir eine sichere Hoffnung. Ey, Hoffnung, das ist so etwas, was so viele Menschen verloren haben. Hoffnung, das ist, ich würde mal sagen, diese Perspektive, ich weiß, alles wird gut. Jetzt kennen wir das, ob in irgendwelchen Serien oder jeder Film muss ja irgendwie mit einem Happy End aufhören, sonst ist es ein blöder Film. Das Verrückte ist, manchmal will uns die Realität zeigen, aber da gibt's kein Happy End. Für deine Lebensgeschichte gibt's kein Happy End. Und wie hoffen wir, dass uns die, gerade auch in der Weltwirtschaft, in der wir stecken, die Leute uns irgendwie oder die Börsenzahlen irgendwie sagen, aber es gibt vielleicht ja doch eine Hoffnung. Und kleiner Tipp von mir, wer jetzt hoffen will, auf den richtigen guten Zug aufzuspringen, der kauft sich ganz viele Facebook-Aktien. Genau, das sind ja schon die Profis aus der IT-Branche, die schon wieder warnen, weil es dann vielleicht doch wieder eine Blase gibt und das Ganze wirklich runterknallt und wir doch hier keine wirkliche Hoffnung haben, dass es besser wird. Hoffnung ist etwas, das viele Menschen verloren haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir begreifen, dass Christsein sich nicht einreiht in die Religionen der Welt, wo Menschen sich bemühen, um Seelenfrieden durch eigene Anstrengung zu bekommen, sondern dass wir schon jetzt Frieden für unsere Seele bekommen haben durch den Tausch mit dem Herzen Jesu. Und das macht für uns so attraktiv für die Menschen. Könnt ihr die Aufnahme mal kurz Pause drücken? Ich möchte nicht, dass das mich begeistert, dass trotz alledem eine Hoffnung an eine Freude und eine starke Persönlichkeit sich uns da präsentiert. Und vor allem das Coole ist, der Kerl ist so attraktiv, gewesen und ist es heute, dass der eine richtig tolle Frau bekommen hat, dass der schöne Kinder hat, dass der richtig, wer ihn kennt, ist wirklich gern mit ihm zusammen. Und ich kann sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte, als ich den mit 19 kennengelernt habe und mit ihm den Glauben entdecken konnte. Den Glauben an Jesus und die Hoffnung, die daraus entsteht. Hoffnung ist, was so viele Menschen verloren haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das begreifen. Christsein hat nichts damit zu tun. Ich versuche mich hier irgendwie anzustrengen und ob's doch, Gott scheint's mit dem anderen wohl besser gemeint zu haben, mit mir, und dann bin ich da sauer oder enttäuscht oder sonst irgendwas. Das ist mir echt eine Lehre und ein Beispiel. Und ich möchte uns wirklich da Mut machen. Hey, das Christsein ist sowas Geniales. Lass es uns auch als sowas leben. Lass die Hoffnung sichtbar werden für die Menschen um uns herum. Vers 4 heißt es dann weiter, dass es die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliert. In unserer heutigen Zeit, man hört in den Medien, viele Menschen gehen in Gold oder in Immobilien, oder sie geben es aus, was ja dem Markt gut hilft, weil man nicht mehr weiß, welche Werte sind stabil. Worauf kann ich mich später immer noch stützen? Die Hoffnung, die wir haben, geht in eine Richtung von Unvergänglichkeit, was nicht an Wert verlieren wird. Deswegen fühl dich auch nicht als Betrogener, wenn du denkst, Mensch, ich bringe mich ehrenamtlich in die Gemeinde ein, ich könnte doch nebenher einen 400-Euro-Job machen oder sonst irgendwas, um noch ein bisschen Geld beiseite zu schaffen. Das Geld wird von Motten und von wem auch immer zerfressen. Aber wenn wir Schätze für den Himmel sammeln, das bleibt bestehen. Da investieren wir in Menschen. Und das ist was Zeitloses. Nicht nur für ein paar Wochen, Monate, sondern das ist für die Ewigkeit. Eine Aussicht, die Gott für uns im Himmel bereithält. Und in Vers 5 lesen wir, und uns, die wir glauben, wird er durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist, der Tag der Rettung anbricht. Das wird das Heil sein in seinem, dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Mich begeistert es immer wieder zu realisieren, ja, manchmal gehen wir durch gewisse Herausforderungen. Nächstes Mal möchte ich in den Abvers 6 weitermachen, da wird uns das auch bewusst gemacht werden. Aber Gott hält uns ein unvergängliches Erbe im Himmel bereit, das nie seinen Wert verliert. Was für eine Botschaft in einer krisengeschüttelten Zeit. Jetzt ist noch nicht der ganze Umfang sichtbar. Er wird uns aber, wenn wir glauben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir diesen Herzenstausch mit ihm vollzogen haben, durch seine Macht bewahren bis zum Ende der Zeit. Da habe ich verschiedene Punkte angesprochen. Das eine war gepriesen sein. Hat nichts mit Lobpreis von Singsang zu tun, sondern es hat mit dem Lebensstil zu tun. Gott schon mal als an höchster Stelle zu stellen. Gibt's ein T-Shirt oder gibt einen Spruch, den haben wir auf dem T-Shirt gesehen. Gott spielt keine Rolle in meinem Leben. Und das möchte ich, dass bei dir Gott keine Rolle spielt in deinem Leben, sondern dass er der Regisseur ist. In meinem Leben spielt Gott keine Rolle. Er ist der Regisseur. Er hat die Regieanweisung. Er ist der und sie, ich habe euch jetzt schon öfters verwundert, dass Jesus mit Sünde gestorben ist und dass er in meinem Leben keine Rolle spielt. Ich hoffe, das bringt zum Nachdenken. Es gibt ein Ende, genau das war mein Gedanke. Gepriesen sei heißt Gott an erster Stelle stellen. den Herzenstausch vornehmen, unser krankes, unser dem Tod geweihtes Herz tauschen mit seinem gesunden Herz, dadurch eine Neugeburt erleben und eine Perspektive, ich investiere in krisensichere Anlagen. Und dann zu wissen, ja, es wird, manches ist noch nicht sichtbar von dem, was wir gern schon mit Gott erleben. Manch einer schleppt immer noch Krankheit mit sich herum. Manch einer ist immer noch herausgefordert. Wisst ihr was? Jetzt wieder zurück zu meinem Freund, was da passiert ist. Als er zum Glauben kam, haben seine Eltern gedacht, ui, was passiert jetzt mit dem? Das ist ja mal überhaupt nicht so toll, aber haben ihn gelassen. Paar Jahre später kommt seine Mutter zum Glauben, nachdem sie ihren zweiten Mann durch Tod verloren hat, Witwe wurde, hat sie Jesus kennengelernt. Über Jahrzehnte, das war ja vor 22 Jahren, als wir uns so kennengelernt haben, die Ehe war schon 5 Jahre kaputt. Vor 2, 3 Jahren erzählt mir mein Freund, stell dir vor, immer wenn ich predige, ist mein Papa jetzt auch im Gottesdienst. Und vor einem Jahr oder so sagt er, stell dir vor, mein Vater ist jetzt 75 und hat sein Leben Jesus gegeben und kommt regelmäßig in die Gemeinde. Und dann zu denken, das Leben schien anders zu laufen. Aber da war ein Mann, der hatte quasi als Familienausblick alle menschlichen Chancen verbaut für ein schönes Leben. Aber der hat mit Gott so viel begriffen gehabt, dass er seine Familie quasi ins Reich Gottes hineingeliebt hat. Der hat denen nie Vorwürfe gemacht, warum habt euer Scheitern, raubt mir die Perspektive, gutes und gesundes Leben, sondern er war der Mensch, der in der Familie der Türöffner war für eine neue Hoffnung, für eine Perspektive. Und wenn ich das so jetzt aus der Ferne sehen darf, dann begeistert es mich. Dann denke ich, danke Jesus, dass ich an so einem Menschen auch ein Jahrzehnt Anteil haben konnte, was meine Persönlichkeit, was mich mitgeformt hat und wo ich denke, ich will nicht auf hohem Niveau klagen, sondern die Perspektive haben, die mein Freund hatte. Es gibt ein Ende und wir wissen nicht wirklich, was noch kommt. Aber wir wissen, dass alles noch irgendwie kommen muss. Die Schreckensbilder aus Syrien, Ägypten machen uns nachdenklich und sie fragen und wir fragen uns sicher, wie lange geht es noch? Aber Gott wird durch seine Macht uns bewahren, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Selbst wenn vielleicht der eine oder andere auf eine nicht angenehme Weise ums Leben kommt. Wenn vielleicht der eine oder andere nicht den Höhenflug erlebt. Lass uns aber in der Perspektive und in dieser Hoffnung, dass Gott uns doch eine Neugeburt geschenkt hat, Herz getauscht. Und jetzt möchte ich auch Mut machen, wenn du dein Leben so einfach sagst, ich komme halt zur Gemeinde, weil es die Gewohnheit ist, aber den Herzenstausch noch nicht vorgenommen hast. Wag diesen Herzenstausch, dein kaputtes Herz gegen Gottes ganzes und starkes Herz. Und dann verändert sich eine Perspektive und die Hoffnung für etwas, was jetzt im ganzen Umfang noch nicht sichtbar ist. Amen. Ich möchte uns noch Gelegenheit geben, dass wir vor Gottes Thron kommen. Ich möchte uns segnen, für uns beten. Jesus, immer wieder machen wir selber oder mache auch ich den Fehler, uns zu denken, die geht's um die ganzen anderen Menschen, die Gemeinde soll wachsen, dass die da draußen durchdringen zu einem neuen Leben mit dir. Und wir scheinen uns als Gemeindemitglieder so zu fühlen wie in der Galerie, die sich da einbringen müssen. Und dann denke ich, nee, Jesus, dir geht's gar nicht. Du redest mit uns erstmal nicht um die anderen, sondern du redest mit uns um uns, weil es dir um mich geht. Wenn du jeden von uns einzeln anguckst, dann sagst du nicht, was ist mit den anderen, dann fragst du, was ist mit dir. Jesus, ich bete dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt durch diesen Raum gehst, dass du uns eine neue Hoffnung gibst und dass du unsere Ausstrahlung, die Perspektive, mit der wir leben, veränderst. Nicht wegen den anderen Menschen, sondern wegen uns. Weil du möchtest, dass wir mit einem lebenswerten Leben leben. Dass wir nicht in den Spiegel, sondern in die Bibel schauen und sagen, danke Jesus, das Leben ist so gut mit dir. Trotz all den Herausforderungen, die sich mir und uns bietet. Und Jesus, ich bete echt, dass du auch durch die Reihen gehst, dort wo wir, ob jung oder alt, immer wieder diese Herztransplantation rückgängig machen wollen und unser eigenes, verstocktes, ängstliches und krankes Herz zurückholen wollen, dass wir es lassen und dass wir auf dein starkes Herz vertrauen, das du uns gegeben hast. Jesus, ich bete dich, dass auch wir, jeder Einzelne von uns, diese Entscheidung ganz persönlich trifft für dich. Ja zu dir, sagt Jesus. Ja zu dieser Hoffnung, in der Beziehung lebt. Während dieser Gebetszeit, während wir die Augen vielleicht auch geschlossen haben, möchte ich dir sagen, ja, es ist nach einer Zeit echt auch dran zu sagen, ich möchte das für mich ganz persönlich wagen, diesen Schritt. Wir nennen das umgangssprachlich Bekehrung. Geht einfach darum, dass wir umkehren von einem Weg, der in die Irre ging und uns neu ausrichten auf den Weg, den du vorgegangen bist. Und ich mag dir jetzt Mut machen, wenn du heute Morgen dein Leben Jesus anvertrauen magst. Wenn du sagst, ja, ich möchte mein Herz tauschen mit Gottes Herz, mit dem Herz Jesu, dann ist echt die Gelegenheit da. Wie macht man das? Wir beten, ein einfaches Gebet. Beten heißt reden mit Gott und dass wir ihm Vertrauen aussprechen. Nicht ein Singsang, was wir well performen, sondern es geht darum, Herzensaustausch. Herzensaustausch. Tausch der Herzen. Mein kaputtes gegen sein gesundes. Und dann sind es so, kann es in verschiedener Weise formulieren, beten. In ungefähr, Jesus, ich weiß, ich bin Sünder. Ich habe ein krankes Herz, das zum Tode ist. Bitte vergib mir die Schuld. Nimm du die Schuld auf dich. Gib mir dein neues, starkes Herz, dass ich eine neue Geburt erleben kann. Und gib mir die Perspektive, die Hoffnung für die Ewigkeit. So einfach funktioniert ein Herzenstransfer, aber der funktioniert nur dann, wenn ich auch in dieser Ausrichtung mein Leben leben mag. Nicht als eine einmalige Sache, sondern als ein ständiges Ausrichten auf Gott. Und wer dies so treffen mag, diese Entscheidung, der kann auch nachher nach dem Gottesdienst auf irgendjemand zukommen, auch gerne auf mich und sagen, ich mag die Herztransplantation vornehmen. Ich mag mit Jesus die Herzen tauschen, um die Perspektive, die Ewigkeit zu haben. Okay, Halleluja. Danke jetzt für den heutigen Morgen und danke, dass wir auch in eine neue Woche gehen dürfen, voller Erwartung, was du tun wirst, durch uns, in uns und mit uns. In Jesu Namen. Amen.